Dieses Kleid war wirklich so grauenvoll und es machte sie so viel älter. Und du sagtest so aus Spaß, ach, wenn ich jetzt eine Schere hätte, dann würde ich. Und dann hast du ja die Schere gekriegt. Und sie war ja auch, muss man ihr lassen, so cool, dass sie gesagt hat, ja, dann mach mal. Und dann hast du ja so schön dieses Kleid in etwas transformiert, in 5 Minuten, was sensationell auf einmal aussah. Und dann hat sie es ja auch verstanden.
Einen wunderschönen guten Tag. Harald Glöckler hier, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Ja, wir haben heute eine Dame, man könnte auch sagen, die Sendung heißt Ich trage einen großen Namen. Und jetzt müssen wir raten, wer das ist, aber das machen wir nicht. Ich begrüße ganz herzlich Sandra Bauknecht hier. Hallo.
Hallo, lieber Harald. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ich freue mich auch. Das wird sehr interessant. Es geht um Mode, es geht um Chatset, es geht um ja die High Society, wenn wir sie finden oder auch nicht. Das werden wir auch noch feststellen in diesem Podcast. Es geht um Fashion, es geht um Style, es geht um diese fantastische Show, die im Moment in aller Munde ist, die Deutschland rockt. My Style Rocks, ja. Also viele, viele Themen. Wir haben knapp eine Stunde. Mal sehen, was wir davon unterbekommen. Und ich würde gerne starten in deiner Kindheit, weil ich immer, ich sage immer, die Kindheit ist so das, wo der Hund begraben liegt und was man ein Leben lang mit sich rumträgt. Ja, entweder im positiven oder auch im negativen Sinn, was uns antreibt, was uns vielleicht auch lähmt. Viele haben ja aufgrund der Kindheit gar keinen Antrieb, gar nicht vor, was zu tun, weil sie oft ist so, dass die mit dem goldenen Löffel geboren werden, dann gar nichts mehr tun müssen. Und die anderen geben richtig Gas. Ja, die müssen, ja, bleibt. Also ich musste auch Gas geben, mir blieb nichts anderes übrig. Jetzt würden wir aber gerne wissen, wie das bei dir war, wie deine Kindheit, bist du auf dem Land groß geworden, in der Stadt, hattest du Tiere? Ja, vielleicht erzählst du mal.
Ich jetzt alles gerne. Ja, ich hatte eine wunderschöne Kindheit und da bin ich auch meinen Eltern, die auch immer noch zusammen sind, super, super dankbar. Ich habe eine jüngere Schwester und wir beide haben neulich gerade gesagt, wir sind eigentlich ja so ganz übertragen versaut groß geworden, weil wir gedacht haben, dass das ja die Normalität ist. So ist das, so ist das Leben. Man findet den Traummann oder die Traumfrau und man bleibt zusammen und man hat Kinder und alles ist total harmonisch. Also ich bin im Taunus groß geworden, mehr auf dem Land und wirklich draußen. Wir hatten Hunde. Meine Mutter ist der tierliebste Mensch, den man sich vorstellen kann. Die hat uns immer gesagt, Kinder, wenn es brennt, ihr müsst selbst rennen, ich nehme die Tiere. Und das war auch immer so, die Tiere waren an erster Stelle, ja. Und meine Mutter hat mir auch immer beigebracht, wenn ein Menschen nicht mag, dann vertrau dem nicht, dann renn. Das war also wirklich immer erste Priorität und jeder, der meine Mutter kennt, die ist mehr tierlieb als menschenlieb. Aber uns Kinder hat sie also immer auf Händen getragen.
Es sei denn, es hat gebrannt, dann musst du dir selbst rennen.
Genau, dann mussten wir selbst. Aber es ist auch so süß. Wir hatten zum Beispiel, es hat meine Eltern gebaut und dann, da war nebendran noch das Grundstück, war frei und das war auch nicht gut, das gehört aber meinem Vater. Und dann hat er immer den Bauern erlaubt, dass die Schafe dort weiden dürfen. Und ein Schaf, der Oskar, der war dann wie ein Hund. Also meine Mutter hat den echt so gezähmt, dass der also sowas von süß, den haben wir gerufen, dann kam der, dann haben wir den gefüttert. Also ich hatte wirklich eine super schöne Kindheit. Aber meine Mutter hat mir auch ganz viele Werte mitgegeben und es war sehr, sehr diszipliniert. Also meine Mutter hat immer zu mir gesagt, enttäusch mich nicht. Und das hat bei mir so gut funktioniert. Hat mir ganz viel Freiraum gegeben, mich zu entfalten. Also ich hatte zum Beispiel von klein auf schon ganz intensiv extremen Modegeschmack und ich wusste, was ich anziehen wollte. Und meine Mutter hat mich echt gelassen, mir meinen eigenen Modestil zu finden und mich auch wirklich unterstützt in dem. Es war aber natürlich immer so, ich habe zum Beispiel auch Ballett ganz hardcore getanzt, schon von klein auf und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil die war sehr streng, es war so eine Ballettlehrerin. Aber meine Mutter hat dann immer gesagt, nein, nein, das wird jetzt gemacht und ich bin ihr super dankbar, weil ich dadurch auch ganz viele tolle Dinge gelernt habe. Mein Vater, der hatte eine Firma und hat natürlich viel gearbeitet, aber der war am Wochenende, wenn er da war, war er da. Und der hat immer mit mir Reisen zu zweit unternommen, sind wir irgendwo hingefahren oder geflogen und wirklich ganz viele tolle Momente mit meinen Eltern gehabt und ich bin auch heute noch super eng. Also mein Vater sagt immer, wenn er anrief, Gisela, so heißt meine Mutter, das andere Ende der Nabelschnur ist am Telefon. Die ist immer noch nicht so ganz abgeschnitten, sozusagen. Ne?
Also das ist ja bei Kindern oft gar nicht so einfach. Das habe ich bei der einen Tochter meines Mannes damals festgestellt. Wir sind ja immer nach Zürich, da kommen wir nachher drauf, das hat auch einen Grund, dass ich drauf in das alte Dolder, da haben wir Silvester verbracht. Ich liebte das alte Dolder, das war einfach toll. Und die Menschen auch, die da drin waren, also das war so skurril und so exzentrisch und extravagant. Und dann habe ich der damals so einen grauen Flanellrock gekauft mit einer schwarzen Samtbordüre unten und eine weiße Adrette Rüschenbluse, wie es Mädchen so anhaben und Lackschuhe. Und dann hat die geheult und die wollte das nicht anziehen. Und es war ein Drama ohne Ende, bis sie dann die Treppe runterkam mit dem alten Dolder und da eine ältere, sehr elegante Dame, ganz in Hermes und sehr, sehr, sehr elegant, sagte, oh mein Gott, du bist aber ein hübsches Mädchen. Du bist aber ein hübsches. Ja, und dann war es richtig toll. Dann war es richtig toll. Ja. Auf einmal, ja. Also, aber bis dahin, und so hattest du also auch deinen eigenen Willen. Und,
eben meinen eigenen Willen. Und ich war auf einer Mädchenschule, also dann auch bis, da habe ich Abitur gemacht. Und das war natürlich in Anführungsstrichen auch sehr hilfreich. Ich finde ja Mädchenschulen eigentlich total toll, weil Mädchen zusammen, da ist es ja am coolsten, wenn man gut in der Schule ist. Oder das ist ja eine völlig andere Dynamik, als wenn Jungs dabei sind. Und von daher waren wir alle sehr ambitioniert. Und natürlich war jede Pause war eigentlich so ein Laufsteg, ja. Wir waren mehr in der Toilette zu finden zum Fertigmachen als woanders. Und es war aber auch eine Zeit. Und ich habe auch meine besten Freundinnen, wir sind 5 Stück, immer noch heute. Wir sind alle auf der Welt verteilt. Aber wir sehen uns dann immer und sprechen auch ab und zu. Und es war wirklich, also ich bin zum Beispiel auch auf Klassenfahrten mit unseren Lehrern einkaufen gegangen und habe dann erklärt, was sie kaufen sollten. Ja, also du siehst, es war immer schon ein roter Faden, war die Mode.
Was war dein... Also die Mode ist jetzt schon klar, wo dahin der Weg führt. Aber was war dann dein Berufswunsch? Also was, man hatte dann wahrscheinlich irgendwas mit Mode. Also
genau, das wusste ich, das wollte ich. Aber mal, und ich habe natürlich auch damals Hardcore-Ballett getanzt. Das war auch noch etwas, was in meinem Kopf rumschwirrte, wirklich Ballerina zu werden. Aber mein Vater, der selbst sehr kreativ ist, aber sozusagen damals die Firma von seinem Vater übernommen hat oder übernehmen musste, hatte irgendwie andere Ideen für mich und meinte, ich war eben sehr gut in der Schule und meinte, mit so einem Abitur macht man doch nicht Mode, da macht man doch was Anständiges. Also habe ich dann auf Wunsch meines Vaters, war wirklich so, es war eine Riesendiskussion, habe ich erstmal Jura studiert. Und da habe ich aber auch gedacht, also das ist ja eigentlich überhaupt nicht meins. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht am Gericht und der Richter damals, der hat mittlerweile auch eine Fernsehsendung im deutschen Fernsehen. Der war eigentlich super, weil der hat auch mir so Ansätze gegeben, dass ich für mich einfach gesagt habe, ja, ich muss ja mein Leben lang damit mich beschäftigen und habe mich dann sozusagen doch entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen und Modedesign zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Mama mit Vater war erst so ein bisschen, aber irgendwann, als dann der erste Artikel von mir erschien, dann war er dann doch stolz und hat es verstanden, dass man doch seinen eigenen Weg gehen soll. Und übrigens, ich habe ja eine Tochter und die hat auch völlig andere Wege eingeschlagen. Und das war mir auch wichtig, dass sie machen darf, was sie möchte. Die war bei mir ganz oft bei der Arbeit dabei und hat Lagerfeld mit mir interviewt. Und Hilfiger, das war eines der besten Interviews, weil der hat zu mir gesagt, jetzt halten Sie mal den Mund. Und Anouk war damals vielleicht 12 oder 13 und sie soll die Fragen stellen. Das war wirklich eines meiner besten Interviews. Und Anouk zum Beispiel, weil du das ja vorher erwähnt hast mit der Kindheit, die hat Kriminologie und Psychologie studiert, hat ihren Bachelor gemacht in Boston und jetzt macht sie gerade ihren Masters und sie wird sich wirklich fokussieren auf traumatisierte Kinder, weil sie das ganz, ganz spannendes Thema findet und weil sie genau das sagt. Das ist natürlich alles in der Kindheit, setzen wir den Grundstein für ganz viele Sachen, die uns heute beschäftigen, wenn wir erwachsen sind. Und da war ich auch immer ganz unterstützend und habe gesagt, mach, was du möchtest. Du musst nicht in die Mode, um Gottes Willen, tritt nicht in meine Fußstapfen, musst du nicht, mach dein eigenes Ding. Es ist dein Leben.
Aber bevor du jetzt dazu kamst, irgendwelche Größen zu interviewen, hat es ja alles mal angefangen, ja? Angefangen. Vielleicht setzen wir da mal an, dass wir so ein bisschen den Weg haben, wie du da so die Station, wie du so reingekommen bist in die ganze Geschichte.
Also weißt du, damals gab es ja in Anführungsstrichen noch kein wirkliches Internet, ne? Und dann habe ich dann erstmal recherchiert. Das war ja gar nicht so einfach damals. Ich werde jetzt 50 im Januar, also kannst du ja zurückrechnen, wann das war. Und dann habe ich also, wenn Zeitungsartikel waren über Modeschulen und so weiter, dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich das rausgefunden. Dann habe ich mich beworben in Paris und in München. Ich habe auch München, Paris gemacht und habe also Modedesign studiert. Und dann war meine erste Station war bei Sonia Riquel in Paris au Bureau de Style, also im Design Office. Und das war auch eine ganz spannende, lehrreiche Zeit. Und damals war wirklich, weißt du, da ist man sich, oder ich war mir auch nie zu schade, klar, kocht man auch Tee und macht Fotokopien und so weiter. Aber ich durfte auch Sachen entwerfen. War aber dann, lustigerweise dann doch ganz, ja, wie soll ich sagen, traurig, wie hart man arbeitet. Und am Ende läuft ja dann doch die Dame über den Laufsteg. Und irgendwie dachte ich für mich, ich möchte eigentlich so wahnsinnig gerne über Mode schreiben. Ich habe so wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde auch so viele Labels und Sachen toll. Und hatte dann Glück, dass Marie Claire suchte eine Assistentin im Booking. Und dann habe ich erst gedacht so, ja, mein Gott, soll ich das wirklich machen? Ich will ja nicht ins Booking, ich will ja Redakteurin werden. Und mein Ex-Mann, wir waren sehr, sehr lange zusammen. Ich
da war da schon kommen wir dann auch noch zum Ehemann.
Genau. Er meinte dann zu mir, jetzt geh doch, jetzt mach das doch, da kannst du doch dort zeigen, was du kannst. Und dann habe ich dort angefangen und hatte dann auch echt Glück, dass ich dann innerhalb von kürzester Zeit wurde ein Redakteursposten frei. Und dann habe ich dort als Redakteurin gearbeitet.
Das ist ja immer mein Motto, erstmal den Fuß in die Tür, so wie die Vertreter an der Haustüre, weißt du? Erstmal den Fuß in die Tür, damit die Tür nicht zugeht. Und wenn man mal den Fuß drin hat, dann den Rest kriegt man dann schon hin, ja.
Aber das war auch wirklich toll. Ich habe da auch tolle Menschen gehabt, die mich unglaublich unterstützt haben. Und dadurch habe ich auch ganz viel gelernt. Also ich wollte auch lernen und ich war mir auch für nichts zu schade. Ich bin einfach damals zu meiner Modechefin und Chefredakteurin hingegangen und habe gesagt, schaut mal, wenn ihr irgendwelche Texte habt oder so, ich schreibe die auch am Wochenende. Also gebt mir doch mal eine Chance. Und das haben sie gemacht. Und dann ist eben eins zum anderen gekommen. Ich habe damals auch parallel noch, heute ist es ja ein großer Online-Handel, MyTheresa, aber damals war MyTheresa war eben ein Laden in München, in der Innenstadt und die schickten immer Kataloge raus. Und ich habe dann alle Kataloge für
war
die gemacht.
War der in der Theresienstraße? War der in der Theresienstraße?
Der war damals in der Theresienstraße,
ja, genau. deshalb MyTheresa.
MyTheresa ist die Tochter gewesen.
Ah, okay, aber jetzt passt jetzt was. Ich dachte jetzt, dann muss er noch in der Theresienstraße gewesen sein. Also
ich
in München ist es ja die Theres. Die Theres, gell, die Theres. Ja,
aber ich glaube, es war die Theresienstraße. Ich weiß es gar nicht mehr, wie die Straße hieß, ehrlich gesagt.
Lass uns mal kurz einsetzen zwischendrin, weil hast du dann deinen Mann kennengelernt oder er dich, wie auch immer. Und
wegen einer Chanel-Tasche.
Mhm. Wegen
da
was?
Kommen wir wieder. Wegen einer Chanel-Tasche.
Wegen einer Chanel-Tasche kennengelernt?
Ja, weil ich war damals blond und wir gingen ich war bei einem Freund eingeladen zu einem Aperitif und dann später ging es auf einen Ball und eigentlich bin ich zu dem Ball, weil ich war damals, also hatte ein bisschen Liebeskummer und ich war getrennt von meinem ersten Freund, oder meinem Ex-Freund und dann wusste ich, der ist da und dann hat mich also ganz schön angezogen. Ich hatte so ein Escada-pinkes, wirklich so ein Walle-Walle-Abendkleid und dazu hatte ich diese pinke Herztasche von Chanel. Das
also
war damals.
Ich muss da kurz eingreifen.
Ja.
Also Escada war ja damals ganz groß. Und ich mochte es aus. Und die Margarita Lady war ja ganz clever. Mhm. Weil die typische deutsche Frau konnte eigentlich nicht Chanel tragen. Ja? Weil irgendwie meistens haben sie nicht reingepasst. Die Chanel ist ja eigentlich so für so Audrey Hepburn und Dietrich und Schlank und so für dich und Schlank und also Kurven und Formen darfst du jetzt nicht besonders haben, dann passt es nicht wirklich. Und du musst ja eigentlich so eher dem Modell Page als Sexbombe sein, ja, so wenn man mal so will. Und die Margareta Ley hat ja dann das so toll gemacht, hat er dann Escada, das war ja eigentlich Chanel für die deutsche Frau, wenn man so will, ja. Bisschen.
Du weißt, was sie gemacht hat. Ich unterbreche dich kurz, meine Mutter liebte Escada. Und warum? Weil Escada hat über Jahre den Größenschlüssel wie nicht verändert, sodass meine Mutter einfach sie haben den Größenschlüssel mitwachsen lassen. Das heißt, wenn man zunahm, hatte man aber immer noch die 36. Ja. Ja. War vielleicht Mutter, war eigentlich schon eine 40, ja.
Und für die,
ein ganz smarten Move.
Und für die dann das Escada auch noch zu viel war, gab es dann Laurel, ja.
Und Rena Lange.
Und ja, so. Aber das war ganz clever und eine Zeit lang ja gigantisch in Deutschland, ja. Also,
und ganz tolle Abkleider gemacht, ja. Ganz toll. Also wirklich, also dieses Kleid, ich habe das ja heute noch, weil ich ja das habe ich auch noch nicht gesagt, ich sammle ja Mode, seit ich ein junges Mädchen bin, habe alles aufgehoben, habe diese riesige Kollektion, deshalb auch Sandra's Closet. Und damals war eben dieses Kleid und ich hatte diese blonden Haare, dieses Kleid und dann diese Chanel-Tasche. Und diese Chanel-Tasche war damals, erinnerst du dich vielleicht, Claudia Schiffer hat die Werbung gemacht.
Ja, ja, ja.
Es war 1995 mit diesem, sah aus wie eine Barbie und ich hatte eben diese Schuhe und diese Herztasche und so weiter. Und mein Ex-Mann kam also auf diesen Apero und guckte sich das an und sagte so, wer ist denn das bitte? Also die sieht ja aus wie ein Barbie. Ist die denn hier, also was macht die denn hier so ungefähr? Aber dann gingen wir auf den Ball. Und dann war er wohl ganz angetan.
Man muss aber sagen, dein Ex-Kater war ein Schwabe, gell?
Ja, Schaffe, Häuslebau, ja. Hund, Frau, wir selber.
Hallo, sag mal, wie läuft das? Das ist mir ja auch so gegangen. Da haben die gesagt, guck mal, wie der rumläuft, gell? Wie der rumläuft, also kann man ja nicht rum, so, das sieht man ja nicht auch, gell? Das ist zu
aber
viel.
Aber mein Ex-Mann hatte eine ganz tolle Mutter und die war so modebewusst. Ich hätte mir also keine bessere Schwiegermutter vorstellen können. Und das war auch Liebe auf den ersten Blick. Und die war sowas von verrückt und durchgeknallt in ihrer Mode. Und deshalb war der das gewohnt. Der war zwar selbst gar nicht so, aber er war, glaube ich, trotzdem davon angetan. Also wir verstehen uns
also
auch heute
noch.
Also
er war schon geimpft.
Er war total geimpft. Er ist dann manchmal, wir waren dann irgendwann in Paris zusammen und meine Schwiegermutter hatte lustigerweise zwei Sonja Riquel-Boutiquen, eine in Hamburg und eine in Sylt. Und dann hatte sie so einen hellblauen Marabou-Mantel und ich hatte den dann auch. Und dann liefen wir beide mit diesen hellblauen Marabou-Mänteln durch Paris und mein Ex-Mann, der lief dann auf der anderen Straßenseite, weil er meinte, Gott, das ist also alles hier too much. Aber man sagt ja immer, dass sich die Männer die Frauen nach der Mutter nehmen. Also von daher gab es da sicher totale Ähnlichkeiten.
Und obwohl aber jetzt dein Mann aus einer sehr guten Familie kommt und du jetzt wahrscheinlich auch nicht hättest arbeiten müssen, warst du ja karrierebewusst und bist deinen Weg weitergegangen und hast da...
Ja, aber meine Mutter hat mir immer beigebracht, die hat damals auch sozusagen in der Firma meines Vaters gearbeitet, aber meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst deine Rechnungen selbst zahlen, du bist unabhängig, du machst dich nie von jemand abhängig.
Ja.
Und das war wirklich immer so. Aber als ich zum Beispiel meine Tochter bekam, da gingen wir damals nach Amerika und ich habe dann Elternzeit genommen, wie man das ja so nennt in Deutschland und dann habe ich ein paar Jahre, da habe ich damals die Kataloge gemacht für Mai-Theresa, aber ich habe freiberuflich gearbeitet, aber war trotzdem, also die ersten 7 Jahre war ich wirklich auch Mama und war einfach von zu Hause gearbeitet. Aber als meine Tochter dann länger wieder in die Schule ging und wir in der Schweiz waren, dann war es mir irgendwann, habe ich gedacht, nee. Und ich habe natürlich auch ganz früh, mein Blog wird nächste Woche 15 Jahre alt, ich habe dann wirklich vor 15 Jahren angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich etwas haben wollte, eine Plattform, wo man Designer und Sachen zeigen konnte, die kein Advertising-Budget hatten, also kein Werbebudget, weil das ist natürlich in der Zeitung auch so, ne? Da ist man ja sehr, hat man auch gewisses Reglement, muss man die Anzeigenkunden bedienen und so weiter. Und ich wollte etwas haben, wo ich was anderes noch zeigen kann. Und das hat mich auf eine super Reise geführt. Dann ging es voll los. Ja, das war wirklich also toll. Man muss ja auch mit der Zeit gehen. Man kann sich nicht mal hinsetzen und sagen, früher war es besser. Ne? Das ist so.
Wo habt ihr gelebt in Amerika?
Chicago.
Und was hat euch nach Amerika, wie war dein Leben dort so, was hat euch dahin gezogen, weil dein Mann dort Business gemacht hat, oder?
Genau, er wollte sich alternative Investments angucken und war immer sehr amerikanisch angezogen, der hat auch recht viele Filmfinanzierungen gemacht, also Hollywood-Filme und lustigerweise, mein Schwager ging auch mit und der hatte den Robb Report gelesen über die 10, wie sagt man, besten Plätze in Amerika zu leben. Und dann endeten wir in Chicago. Und das war auch wirklich, am Anfang habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, ich will da nicht hin, Chicago. Aber Chicago ist eine ganz tolle Stadt. Und weißt du was, das ist Amerika. Weil New York und L.A. sind zwei Epizentren. Das ist wie eine eigene Welt. Aber Chicago, der Midwest, der ist ja super freundlich. Das ist auch wirklich Amerika. Und das war eine ganz tolle Zeit. Also ich habe das genossen. Und meine Tochter hat dadurch natürlich, weil die klein war, hat die in der Sprachentwicklung, deshalb ist die zweisprachig und die ist so. Das ist für mich auch immer, das ist ja das größte Geschenk, finde ich, was man einem Kind geben kann, weil man einfach in die Kinderstube mehrere Sprachen bekommt, weil das kann man nie wieder so lernen wie als kleines Kind. Und deshalb war Anouk auch immer wahnsinnig affin, in Amerika zu studieren. Sie liebt es dort und fühlt sich da wahnsinnig wohl. Ja.
Ich liebe ja New York und wenn ich immer gefragt werde, was jetzt so der Unterschied ist zwischen New York und Los Angeles, sage ich, das ist ganz einfach zu erklären. wenn du in Los Angeles auf eine Party gehst, das ist natürlich jetzt überspitzt, aber dann haben 99 kein Geld und einer hat Geld. Und wenn du in New York auf eine Party gehst, dann haben 99 Geld und einer hat kein Geld. Ja, das ist der Unterschied. Ja.
Es ist ja eh lustig, ich habe in der Suburb gewohnt und obwohl die ja, also für uns ist das ja keine Weite, also eigentlich, wenn Stau war, hat es manchmal 2 Stunden gebraucht, aber eigentlich war das so 35 bis 40 Minuten. Das ist am Zürich sehr auch so, wenn ich von der einen Gemeinde in die Stadt fahre. Ne? Also es ja, ist ja jetzt nicht crazy, aber die sind ja dann, die Amerikaner sind ja lustig, wenn sie ihre Kinder bekommen, dann weil die Schulbildung und so weiter besser ist, dann gehen sie oft in die Suburbs und dann gehen die auch fast nicht mehr in die Stadt und dann ist das so eine wirkliche Community dort. Also zum Kindergroßziehen war das fantastisch, weil da ist alles gegeben, es gibt tolle Unterhaltungsprogramme für die Kinder, die Mütter treffen sich. Also für meine Tochter auch, die sagt es immer, die hatte auch eine super Kindheit dadurch, weil wirklich, es war so kinderfreundlich und schön. Und auch für mich, am Anfang habe ich gedacht, weißt du, da lief gerade dieser Film Stepford Wives mit Nicole Kidman. Ich habe gedacht, Hilfe, was habe ich angetan? Weißt du, die rannten alle in Lilly Pulitzer, das sind diese Kleider, die alle so kleine Giraffen und Elefanten und whatever. Und die Kinder hatten das Gleiche an. Aber auf der anderen Seite war es auch total schön. Ich habe dann dort, auch lustig, da gab es auch so eine lokale Zeitung in der Midwest. Und irgendwann werde ich auf der Straße angesprochen. Da sagt jemand zu mir, Entschuldigung, aber wer sind Sie? Sie sind immer so krass angezogen. Ich möchte jetzt wissen, wer Sie sind. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich mache. Und dann sagt er zu mir, oh, wissen Sie was, würden Sie nicht für meine Zeitung ab und zu mal ein Shooting machen oder irgendwas? Und dann habe ich damals, werde ich nie vergessen, habe ich meine ganzen Freundinnen und Babysitterinnen und alle genommen und habe die wie so Annie Leibovitz-mäßig eingekleidet, also wirklich also richtige Abendkleider und habe die dann ganz toll fotografiert auf dem Cover. Also das habe ich heute noch, das ist wirklich super gewesen. Und das war auch schön, weißt du, auf mich sind die Dinge auch immer irgendwo, ich habe dem Universum immer geglaubt und dann sind die Sachen auch manchmal einfach auf mich zugekommen. Also, und oft wegen der Mode, weil ich angesprochen wurde, hey, wer bist du denn? Du siehst immer aus wie auf dem
Gut, aber das ist in Amerika natürlich anders. Die sprechen einen ja an. Wenn die nicht finden, sprechen sie an. Ja. Die sind interessiert, die sind begeistert. In Deutschland ist es dann eher so, oh mein Gott, also da, was ich, wie schützt das? Da muss man jetzt mal aufpassen und vorsichtig sein. Und ja, das ist ja der große Unterschied. Aber du hast ja dann auch Stars kennengelernt und wirklich auch Weltstars. Und ich meine, es war jetzt nicht nur, dass du da irgendwo in einem Wohnviertel gewohnt hast und Kinder großgezogen hast, du hattest ja auch dann so wirklich tolle Momente, die andere nicht haben, ja?
Ja, also da bin ich auch immer schon ganz dankbar für gewesen, dass ich wirklich ganz viele tolle Menschen kennenlernen konnte. Und man stellt ja auch fest, dass meistens, sind, wenn sie berühmt sind oder reich sind, sind dort, meine Mutter hat immer gesagt, ja, die benutzen auch Toilettenpapier. Und das ist genau, das sind ganz normale Menschen, die sind meistens total zugänglich und nett. Oft ist es die Assistentin, die sie abschirmt, die zickig ist. Aber ich habe wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht und auch wirklich, war auch bei manchen zu Hause und muss sagen, ja, ich bin auch dankbar für diese Momente. Und das ist ja auch, wenn man dann manche, gerade in L.A., wir haben dann auch oft die Sommer in L.A. verbracht und haben da 2-3 Monate im Sommer gelebt und hatten in Beverly Hills ein Haus gemietet. Und das war toll, ja, da hat man dann, hatten wir Russell Crowe zum Nachbarn und man lief hin und man hat die halt irgendwo alle, sind die beim Joggen oder irgendwo hast du die morgen gesehen, ja. Und das war wirklich eine tolle Zeit auch.
Und ja,
auch
das Coole ist ja, wenn man so dann dort lebt, in einer bestimmten Schicht, in einem bestimmten Viertel und man trifft sich dann und dann ist das ja auch ganz easy und ganz cool, weil man ja, dann sind auch diese Topstars, wenn sie einen unterwegs treffen, völlig zugänglich, weil sie wissen, ja, der gehört ja dazu, der wohnt ja auch hier und man ist ja nicht fremd, ja, natürlich ist man fremd, aber man ist kein Fremder, weil man zu der Community dort gehört und dann sind die auch ganz anders. Das ist total cool. Ich meine, Amerika sowieso ganz anders als bei uns hier. Gell?
Ja, weißt du, auch so, es gibt einfach so, zum Beispiel auf meinem Blog, da gibt es so einen Paragraph Fotos. Und da siehst du hunderte von Fotos mit jeglichen Stars. Aber all diese Fotos sind nur entstanden, wenn ich gearbeitet habe mit ihnen. Das heißt, wenn wir auf einem Event waren, wo sie gebucht waren oder wenn ich sie interviewt habe. Die privaten Fotos habe ich nie gepostet, nie. Und das würde ich auch nicht. Und das ist genau das. Und wenn die Leute sich sicher fühlen bei dir oder jeder wusste, dass ich nie irgendwas geschrieben hätte oder gemacht hätte, was privat irgendwo war. Es war immer nur, wenn wir ein Interview gemacht haben, dann wurde das aufgezeichnet und dann hat man das geschrieben, was das hatte ja auch immer einen Modebezug. Das war dann, weil die jetzt zum Beispiel Ambassador sind für die Marke oder das Werbegesicht oder dort gebucht sind oder in Cannes am Filmfestival oder solche Sachen. Und ich glaube, das wissen die Leute halt dann auch zu schätzen, weil das Schlimmste sind natürlich die, die dich dann in die Pfanne hauen. Und das habe ich ja manchmal selbst auch, ja, wo ich denke, deshalb, wenn man ein Interview gibt, dann muss man eben auch aufpassen, weil du willst ja nicht, dass dir irgendjemand dann, wir wissen ja selbst, du schneidest ein Wort weg und der Satz hat einen ganz anderen Sinn. Ne? Das ist so.
Würdest du dich als Influencerin bezeichnen? Das ist ja dieses Wort, es hört sich ja an wie eine Krankheit, hört sich das an. Man denkt immer, man kriegt gleich eine Grippe.
Ich hasse dieses Wort.
Und am Ende denke ich, dass keiner wirklich weiß, wer ein Influencer ist oder was ein Influencer macht. Also so wirklich bis ins Detail. Und wirklich auch, da wird ein Wort in den Raum geschmissen. Und wenn jetzt die Leute mal fragen, diese junge Leute, was macht wirklich ein Influencer? Ja, und im Grunde genommen, du bist ja jemand, der ja auch aus der Mode kommt und kreiert und macht und Sachen zusammenstellt. Du sagst ja, du bist ein Mode-Collector, ja. Und bist ein Mode-Collector und dann hast du ja auch einen Anspruch oder auf einem bestimmten Level kreierst du ja Dinge zusammen. Aber wenn man heute ja anschaut, was da influence-technisch zusammengestellt wird und dann folgen die alle wie die Lemminge dem Trend und ziehen das alle an, und denken, es sei wahnsinnig cool. Das Verrückte ist ja, was mich immer wieder fasziniert und auch schockiert, ist ja, dass wir sind ja alle unique geboren. Jeder ist anders. Wir sind nicht gleich. Also Gott hätte es ja einfacher gehabt. Am Ende wollen aber alle gleich sein, wollen sich uniformieren, wollen sich aber trotzdem komplett abheben. Keiner will sein wie der andere und trotzdem wollen sie alle gleich sein. Das Geheimnis ist aber, also das ist jetzt du kannst gerne dann mal deine Meinung sagen, meine Meinung ist, das große Problem ist, wenn du einfach keinen Stil hast und keine Persönlichkeit, Personality. Wenn du beides nicht hast, ist ganz schön. Wenn du aber eine Personality hast, dann ist es wie mit einer Opernsängerin, die eben diese Oper auch singt, wie tausend andere auch, aber halt in ihrer Art und Weise und ihren Stempel aufdrückt, dem Ganzen. Und so ist es ja auch, wenn jemand eine Personality hat und wenn jemand einen Stil hat, dann trägt der etwas und es sieht völlig anders aus wie an jemand anderen, der das nicht hat, ja. Also, und wenn ich Marken kaufe, dann kaufe ich einen bestimmten Stil. Deshalb kaufe ich ja diese Marke. Und ich versuche dann immer das zu kaufen, was auch die Marke ausmacht. Nicht alles, was Marken produzieren, ist ja in ihrer Kernkompetenz und wirklich auch reflektiert den Stil. Aber ich möchte dann was, wenn ich schon fremde Marken trage, das auch diesen Stil reflektiert. Und dann sollte man aber selber auch etwas, man soll das selber im besten Fall auch Stil haben, weil Stil kaufen und umhängen, das bringt nichts. Und das mit seiner eigenen Persönlichkeit dann auch ausfüllen. Also das ist ganz wichtig. Also so sehe ich das. Aber ich sehe das bei diesen sogenannten Influencern zum großen Teil nicht, leider nicht.
Also ich finde das Wort per se schon so schlimm. Ich sage immer, ich habe auch hingeschrieben auf meinem Instagram zum Beispiel, ich bin ein Inspirer. Ich möchte inspirieren. Ich möchte nicht beeinflussen. Beeinflussen finde ich ein ganz negatives Wort. Also jeder, das ist ja genau das, was du eigentlich sagst auch. Dass ich möchte doch, dass jeder seinen eigenen Stil hat. Ich möchte ihn nicht beeinflussen. Ich möchte ihn nur inspirieren, seinen eigenen Stil zu finden und zu unterstreichen und meine Passion für die Mode zu teilen. Und schau mal, als ich anfing, ich war ja einer der ersten, die damit anfing, 2009, da habe ich das ja genau gemacht. Eigentlich habe ich das ja genau aus dem Grund gemacht, was heute eigentlich der meiste Grund dafür ist. Ich habe gemacht, weil es kein Werbebudget gab, wollte ich junge Designer, Trends und so weiter zeigen, die keinen Platz hatten. Heute ist das ja, das ist ja das größte Werbebudget überhaupt. Da ist ja eigentlich nichts mehr authentisch. Und ich zum Beispiel habe immer authentisch gearbeitet. Ich habe nur Dinge gezeigt, die ich mochte. Ich habe nur Dinge oder Kollaborationen gemacht, wo ich gesagt habe, da kann ich dahinter stehen. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt. Ich sehe ganz oft bei meinen Kollegen, die dann zum Beispiel am Montag sagen sie, die Creme für trockene Haut ist das Must-Have, was sie nehmen, und am nächsten Tag nehmen sie die für ölige Haut. Und dann weißt du ja eigentlich, wenn du nicht ganz doof bist, dass das totaler Bullshit ist, weil sie eigentlich hinter nichts stehen. Das ist nicht authentisch. Es ist einfach nur, was ihnen jetzt gerade ausgeliehen wird. Oder zum Beispiel, ich trage auch nichts Ausgeliehenes. Sandra's Closet ist Sandra's Closet. Punkt. Ja? Und das habe ich auch immer, weil das war mir wichtig. Ich wollte ja meinen Stil zeigen. Und ich glaube, ich habe keine Millionen Follower, aber die Follower, die ich habe, sind halt auch total authentisch und wissen das zu schätzen. Und es sind vielleicht auch nicht immer unbedingt die 100 Herzchen schicken, sondern das sind extrem gebildete Leute und Leute, die auch ein bisschen fundiertes Wissen haben wollen. Und das habe ich oft schon gesehen, wenn ich dann auf Reisen bin mit Influencern. Ich meine das auch gar gar nicht negativ, aber ich habe dann auch oft, denke ich mir, mein Gott, da sitzt du da und die sind sie eingeladen von einer Marke und sie wissen zum Teil gar nicht, wie man die Marke ausspricht. Oder dass sie sich mal damit auseinandergesetzt haben mit dem Thema, was da gerade geht oder was das Haus zum Beispiel ausmacht oder die Geschichte dahinter. Und das finde ich dann auch manchmal ganz gefährlich und ich glaube, das haben wir auch beide schon gemerkt manchmal. In unserer Sendung, die wir gerade machen, wenn dann ja die Mädels sagen, ja, aber auf Pinterest oder auf Instagram war das dann dort so. Und dann sage ich, ja, aber du müsstest ja vielleicht mal wirklich lesen, weil wenn dann 5 von dir sagen, das ist jetzt der Trend, keine Ahnung, der 20er Jahre und haben alle von Tuten und Blasen, keine Ahnung, natürlich kommt dann die falsche Info rüber. Ich glaube, heute wird so schnell konsumiert, dass man gar nicht mehr hinschaut, was ist denn wirklich die Wahrheit. Und als Journalistin ist mir das halt natürlich wichtig. Und weißt du, die Diane Freeland hat irgendwann mal gesagt, die einzige wahre Eleganz liegt im Kopf. Und wenn man das hat, kommt der Rest wirklich daraus. Und das ist genau das. Ich glaube, ganz oft fehlt die Substanz dahinter, was wirklich ihr eigenes Ich ist. Das ist mehr uniform, was sie alle gleich tragen, wie du das auch sagst, als das da ein eigenes Ziel ist. Also ich bin eh gespannt, wohin die Reise geht. Wenn ich mir meine eigene Tochter angucke, die konsumiert das auch schon wieder ganz anders und die hinterfragt auch viel mehr wieder. Ja, ist eine ganz spannende Reise.
Aber wirklich. Ich finde auch, ist auch ganz viel passiert. Und im Gegensatz zu der Oper, die ja über die Jahrhunderte sich sehr klar und deutlich behauptet hat und auch, sagen wir mal, nicht sehr verändert hat. Also egal, was Leute versucht haben, daran zu schrauben und zu modernisieren, ist sie halt immer noch die Grundfeste wie vor ein paar hundert Jahren. Aber in der Mode, finde ich, hat es die letzten Jahre einen solchen Schlag gelassen. Also manches Mal schaust du, also die großen Marken, wenn man mal schaut, so vor in den 80er Jahren, da waren ganz klare Abgrenzungen. Da heißt es Yves Saint Laurent, Chanel und Versace und wer da alles war. Und jetzt, erstens mal, gibt es immer weniger Häuser, die wirklich auch Couture oder Haute Couture machen. Und dann guckst du dir bei manchen das manchmal an und denkst, entschuldige, und du willst mir jetzt also erklären, dass es eine Haute Couture ist. Und das Ganze sieht aus, als hätte ein Modeschüler im ersten Semester irgendwelche Plastiksäcke zusammengeschraubt. Wenn das dann cool ist und toll ist, dann ist es ja auch gut. Aber wenn es dann billig ist oder irgendwie einfach nicht, ja, dass man sich fragt und sagt, oh, was, ja, also es gibt ja Marken, ich will jetzt keinen Namen nennen, die ganz witzige Sachen machen und coole Sachen und die auch Mode sehr schräg interpretieren und da werden Champagnerflaschen zu Taschen und das ist cool, aber wenn du das einfach anguckst und denkst, es hat ja jemand Silberfolie zusammengebastelt und auch noch schlecht, dann frage ich mich schon und dann verliert plötzlich so über ein, zwei Kollektionen dieses Haus das Gesicht und dann ist es rum, dann ist es so und das ist etwas, was ich so beobachte, diese Konstante ist oft nicht mehr da. Und diese Abgrenzung und dass man auch gleich erkennt, aha, das ist jetzt aus dem Haus oder aus dem Haus. Und das finde ich schon schwierig. Also ich hab schon das Gefühl, dass im Gegensatz zu der Oper, die große hohe Schneiderkunst, die Haute Couture, also ein bisschen den Bach runtergegangen ist, ja.
Ja, es ist auch, glaube ich, eben, ich glaube, viele, also erstmal glaube ich, viele Designer, die werden ja heute so verheizt, ne? Und die werden, dann sind sie da 4 Jahre, dann werden sie geschasst, dann gehen sie ins nächste Haus. Manche sollten eigentlich eher ein eigenes Label machen, weil die Signatur so stark ist, dass du dann auf einmal bei dem Haus hast, das sieht eigentlich aus wie das Haus vorher, nur dass es ein anderes andere Initialien hat. Es ist eben auch genau das, was du sagst mit, wie es produziert ist. Es gibt eben wenige, die wirklich noch auf gute Qualität achten, weil ich glaube, es ist alles mittlerweile so ein Massenuniversum geworden. Und natürlich kommt dann auch noch dieses Problem der Sustainability, der Nachhaltigkeit, die für viele Häuser eigentlich dann doch nicht so richtig umzusetzen ist. Und dann geht es aber auf Kosten der Qualität, weil man irgendwie irgendwas zusammenschustert. Da hat man auch noch nicht so richtig den richtigen Weg gefunden. Ich finde zum Beispiel, es gibt auch zum Beispiel Daniel Roseberry von Schiaparelli. Das ist jetzt einer der wenigen wieder mal, der mich wirklich, wo ich sage, wow, ja, der hat eine neue Vision. Das ist toll. Der hat sich mit dem Haus beschäftigt.
Aber die investieren auch. Also bei manchen hat man auch das Gefühl, da ist auch ein Budget da. Bei manchen hast du aber auch das Gefühl, da war auch gar kein Budget da. Also das, so wie das aussieht, kann kein Budget da gewesen sein. Die Marken, die auch wirklich, wo man, die dann auch wirklich noch Geld bereitstellen für ihre Haute Couture. Also da kommt dann auch was bei raus, ja. Und dann denke ich mir bei den anderen, dann macht halt besser gar keine als so ein Schmann da zusammen. Also bei manchen, da gucke ich mir das dann gar nicht mehr an, weil ich dachte, nee, also jetzt ist aber, und es geht nicht nur mir so, das geht auch Freundinnen von mir so, sagen, hast gesehen, was die jetzt da gemacht haben, ist ja furchtbar. So. Und das finde ich also sehr irritierend, ja. Und viele sind ja auch raus, die machen auch die Haute Couture schon nicht mehr und manche, die machen es noch, aber ich glaube halt auch auf kleiner Flamme und das kann man nicht auf kleiner Flamme machen, ja.
Ja, und es ist natürlich, du hast natürlich auch, glaube ich, weiß gar nicht, 250 Kundinnen weltweit eigentlich nur noch, die Haute Couture tragen. Und natürlich, das ist, also ich denke mir auch, das ist aber auch so ein Zeichen unserer Zeit. Das ist ja Konsum, Konsum, Konsum. Ich war immer gegen Fast Fashion, immer. Ich habe immer gesagt, lieber Geld sparen, sich was Anständiges kaufen und es behalten. Und auch wenn man es mal 5 Jahre nicht anhat, die Zeit kommt immer wieder. Und da das, was ich gesammelt habe, jetzt über 30 Jahre, jetzt werde ich 50 Jahre, mehr als, oh Gott, 35, 36 Jahre, als ich angefangen habe, die Sachen sind ja zum, also ich muss echt sagen, ich hatte einen Umzug und dann habe ich wieder Sachen ausgepackt, die ich länger jetzt nicht angesehen hatte. Und die Qualität zum Teil von früher auch ist sensationell. Und aber auch diese Stücke. Und wenn man das Ältere mit dem Neuen kombiniert, und alles hat ja irgendwann wieder seine Zeit. Und das ist ja das Schöne. Also, und dann hat man auch etwas, was man irgendwie weitergeben kann, als dieses Konsumverhalten, wo einfach nur wild irgendwie, sorry, so ein Scheiß gekauft wird, der schlecht verarbeitet ist. Und das ist auch ganz oft bei der Jugend, wo ich denke, ey, stopp. Ich weiß, ihr habt nicht so viel Geld, aber lieber nicht 100 Sachen. Es gibt ja in Amerika, da gibt es welche, die reinigen oder waschen die Sachen gar nicht mehr. Die kaufen das und werfen es weg. Ich meine, das ist krank. Ja, ich war gerade in Indien im Oktober in den Slums und habe gesehen, wie Fast Fashion produziert wird. Es ist traurig. Und von daher, da war ich immer schon dagegen. Und das most sustainable oder das Nachhaltigste, was du machen kannst, ist was Anständiges kaufen und es behalten und es wirklich über Jahre tragen. Mehr nachhaltig gibt's nicht. Und das ist genau das, was die Leute oft nicht verstehen und denken, naja, die ist da irgendwie total verrückt mit ihren Sachen und das ist ja. Und auch gleichzeitig, weißt du, früher wurde ich oft, ach Gott, du bist ja ein Shopaholic und verbrenn doch lieber dein Geld. Das ist ja Ding. Und wenn ich mir heute angucke, den Wertverlauf von diesen Dingen, was das zum Teil heute wert ist, was das für eine Wertsteigerung hatte, da muss ich dann leider sagen, meine Damen und Herren, die sich alle damals über mich lustig gemacht haben, zeigt mir mal bitte eure Investitionen, die ihr getätigt habt, die so eine krasse Wertsteigerung hatten. Und ich glaube, das ist eben auch sowas, weil wenn du die Sachen anguckst, wie sie verarbeitet worden sind, da war auch die Linie zur Kultur war oft so nah dran, ja. Deshalb zum Beispiel liebe ich bei Chanel diese Métier d'Art schauen, die auch wirklich noch auf dieses Handwerk und die investiert haben in diese ganzen Ateliers, um die zu erhalten. Zum Beispiel ich, wenn du so eine Sammlung hast und du hast ja dann, ich hatte zum Beispiel ein Problem mit Motten, dann musst du Kunststopfe empfehlen. Ich hatte eine Kunststopferin hier im Engadin, die sieht jetzt leider nicht mehr so gut. Die Frau war über 80. Das kann ja heute kaum noch jemand.
Ja. Ja, man stopft ja, auch, so wird auch nichts mehr gestopft, man schmeißt ja alles weg, genau. Ja. So, dann bist du ja gerade in einer Show, wir sind zusammen in einer Show in der Jury, die diesen ja, schönen Namen hat, My Style Rocks, und da sind 12 ja, junge bis mitteljunge Damen und die kriegen dann jede Show ein Motto, nach dem sie sich stylen müssen, aber mit ihren eigenen Kleidungsstücken, beziehungsweise sie können auch Kleidungsstücke dazu kaufen. Und die Sendung gab es ja auch schon in der Türkei und in Griechenland und in Slowenien und jetzt in Deutschland. Und das ist schon sehr spannend, weil es sind ja die verschiedensten Charaktere und auch der größte Teil der Damen ist ja auch bereits Trash-TV erprobt und als auch nicht das erste Mal im Fernsehen. Und dann prallen natürlich auch die Vorstellungen und die Meinungen da aufeinander, wenn natürlich da, und da passiert genau das, dass so ein Mädchen kommen, dann etwas umsetzen und wenn dann jetzt jemand aus der Jury, du oder ich oder jemand von anderen beiden sagt, wir beide sind ja für Fashion zuständig, sagt, das passt aber nicht zusammen, diese Tasche matcht nicht mit den Schuhen oder das mit dem Auto, dann kommt er auch auf diese Aussage, aber das hab ich ja gesehen, hat eine Influencerin genauso gemacht und das ist ja dann die Begründung, dass es gut sein soll, ja, zum Beispiel schon. Also man macht ja etwas nach, weil es jemand anders gemacht hat und man stoßt ja auch oft auf Missverständnis. Jetzt, die Show ist ein großer Erfolg, nicht zuletzt auch durch die recht offene Anweise der Jury und auch durch, nicht zuletzt auch durch meine sehr klare und deutliche Ansage an die Damen, dass auf der einen Seite sehr auf totale Begeisterung trifft, auf der anderen Seite aber auch, mein Gott, wie kann man nur so unverschämt zu den armen Mädchen sein? Ja, würdest du die Damen als arme Mädchen bezeichnen?
Nein, und das glaube ich, würden sie auch, aber ich weiß, dass sie das auch nicht selbst denken würden, weil sie sind ja wirklich total dankbar für, also ganz viele haben ja so eine tolle Weiterentwicklung auch gemacht. Also das ist ja für mich selbst so faszinierend zu sehen, dass sie es dann doch auch annehmen und wie man ja sagt, Diamant, den gibt es auch nur durch Druck und durch Pressure. Und ich finde, es ist ja eine konstruktive Kritik. Es ist ja wirklich etwas, und manchmal muss man eben auch mal jemand aufwecken und sagen, stopp, ich weiß, es ist dein Stil und du sollst ja auch in deinem Stil bleiben, aber du musst dich weiterentwickeln, du musst auch mal was Neues probieren und es ist eine Show. Und du musst, wenn wir zum Beispiel ein Motto haben, das, keine Ahnung, das Motto ist 80er Jahre und du kommst in ein 60er Jahre Outfit, dann bist du einfach, auch wenn es noch so hübsch aussieht, am Thema vorbei. Das
Na,
ist
und 20
so.
Jahre und, zu alt.
Ja, und dann kommt musst noch dazu. Du einfach. Ja, da musst du einfach damit. Und wenn wir natürlich auch Sachen erklären, und du bist, es gab hier mal eine Situation, das war eine meiner Lieblingssituationen, wo die Dame, dieses Kleid war wirklich so grauenvoll und es machte sie so viel älter. Und du sagtest so aus Spaß, ach, wenn ich jetzt eine Schere hätte, dann würde ich, und dann hast du ja die Schere gekriegt. Und sie war ja auch, muss man ihr lassen, so cool, dass sie gesagt hat, ja, dann mach mal. Und dann hast du ja so schön dieses Kleid in etwas transformiert, in 5 Minuten, was sensationell auf einmal aussah. Und dann hat sie es ja auch verstanden. Ja, vorher ja. War sie vielleicht, und das ist ja genau das, ich glaube, dass es ist natürlich auch Unterhaltung, es ist TV, es wirkt vielleicht manchmal auch viel härter als für uns, wenn wir dort alle miteinander im Studio sind. Aber manchmal muss man die Mädels auch aufwecken. Aber arm sind die nicht. Ist doch wunderschön, in dieser Sendung zu sein und jeden Tag sich mit so etwas Schönem zu befassen. Und die Mode ist einfach auch eine Waffe, die man einsetzen kann, wenn man es braucht. Und das ist das, was ich auch immer sage. Mode ist so mächtig. Man sendet eine Nachricht oder eine Message nach draußen. Man manipuliert ja in Anführungsstrichen sein Gegenüber, was er von einem denkt, wie wir uns kleiden. Das ist einfach so. Und deshalb muss ich immer lachen, wenn die Leute sagen, oh, Mode ist ja sowas Oberflächliches. Nein, du bedeckst ja auch das, was dir am wertvollsten ist. Nee,
also Mode kann gar nicht oberflächlich sein, höchstens der Träger oder die Trägerin. Also Meister Rocks ist ja auch eine Show. Man darf eins nicht vergessen, es ist eine Unterhaltungsshow. Und die genau. Mädchen, die reinkommen, wissen genau, auf was sie sich einlassen. Also in dem Moment, wenn ich mich auf einen Contest begebe oder wenn ich mich einer Jury stelle, wenn ich mich der Öffentlichkeit stelle, dann muss ich eben damit leben, dass ich kritisiert werde. Das wissen sie.
Ja.
Das wissen sie
ja,
von vornherein. Und sie wollen auch den Fame und sie sind da jetzt auch nicht drin, weil sie in der Klosterschule keinen Platz gefunden haben, sondern wissen genau, warum sie da sind. Und
sie gehen ja miteinander auch sehr.
Ja, und dann hat, ist richtig, die gehen ja miteinander auch nicht zimperlig um. Und dann hat die Tage... Ein Freund von mir, ein Italiener, zu dem ich essen gehe, der hat zu seinen Freunden das Richtige gesagt, weil die gesagt haben, also wir haben immer gedacht, Herr Glöckler ist so nett und jetzt ist der so, der ist so streng, das ist ja schon fast, das ist ja krass, wie der mit den Mädchen da umgeht und was ist jetzt da? Und er sagt, was begreifst du nicht? Sagt er, wenn einer ein Schauspieler ein Killer spielt, ist er ja deshalb im richtigen Leben noch kein Killer. Und das ist eine Fernsehshow, eine TV-Show und jeder hat einen Part und eine Rolle. Und Herr Glöckler hat den Part eben der Strenge, der ist die Alexis, der ist der Strenge da drin. Das ist sein Part. Ja, und das heißt doch nicht, dass er im privaten Leben so ist. Und das ist auch immer so erstaunlich, dass die Menschen das dann oft nicht auseinanderhalten können. Also, das ist aber wieder wie, sind wir auch schon wieder bei Social Media, wie mit den Influencern. Aber es ist ja wirklich so, es ist heute, bevor man aber in der Lage ist und bevor Menschen heute, also ich war noch eine Generation und auch du auch, wir waren eine Generation, wenn da jemand was gesagt hat, also wenn jetzt eine Sonja Rykiel zu dir was gesagt hat, dann hast du ihr nicht gleich widersprochen und gesagt, ja, aber ich weiß das viel besser, ja, dann wäre aber da auch, also dann wärst du auch nicht so, wahrscheinlich nicht so ganz charmant abgegangen, ja, und ich habe das auch nicht gemeint, wenn meine Vorgesetzten was gesagt haben, dann habe ich nicht gesagt, ja, nein, aber ich war so, und da kommt er gleich, aber ich hatte keine Zeit und ich habe das nicht und ich hätte ja, konnte aber nicht und aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, ja, so.
Da haben wir die Tasche getragen, das ist so, da sind wir an die Tür gegangen. haben mir die Tasche getragen.
Und ja, eben. Und dann muss man sich leider erstmal lauthals Gehör verschaffen. Und dann kommen die einen Tag später und sagen, ja, war aber cool, weil jetzt habe ich wirklich was gelernt. Und jetzt, ja, weil sie dann endlich mal zugehört haben. Ja? Aber sie hören ja nicht zu, sie blabbern ja die ganze Zeit. Sie blabbern und blabbern und blabbern. Und reden, hat ja auch Buddha gesagt, reden ist ja eigentlich nur das, was man bereits weiß, immer weiter zu tragen. Zuhören heißt Neues erfahren. Ja? Und ich bin ja jetzt nicht da, um mir Rat von den Mädchen zu holen, sondern sie sind ja da, um meine Kritik abzuholen. Ich meine, sonst, wenn ihnen das nicht passt, müssen sie auf die andere Seite. Das ist vor Gericht auch so, da muss man auf die andere Seite. Ja? Und am Ende des Tages ist es eine Unterhaltungsshow. Und,
genau.
Aber es macht, das wollte ich einfach mal auch so hinter den Kulissen, es macht uns extrem viel Spaß, also mir auf jeden Fall, uns allen, glaube ich, in der Jury. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist eine großartige Show. Und es ist auch wirklich spannend zu sehen, wie die Mädchen sich entwickeln. Jetzt muss man natürlich auch noch sagen, das kommt noch dazu, das ist ja ein bisschen wie in den Tagesthemen. Das Ganze, wo man die natürlich behätscheln und sagen, das hast du toll gemacht, das kommt auch drin, aber es schlägt natürlich viel mehr als Blitz ein, wenn man kritisiert. Das kommt natürlich viel mehr, weil wir ja in unserer Gesellschaft, Kritik ist ja sowieso das größte Thema und only bad news are good news, ja, also das muss man auch noch dazu sehen.
Ja, das ist ein Problem heute, denke ich, das was du sagst, die Jungen sind gar nicht mehr gewohnt, es ist ja keine negative Kritik und es geht ja auch nicht um die Person, sondern um einen Look und ich finde auch in dieser Sendung, es geht um Mode, Unterhaltung und Drama und das Outfit soll uns ja auch unterhalten, das soll ja rausstechen, das soll ja Entertainment darstellen. Es soll ja nicht, ja, aber ich ziehe das jetzt so an, wenn ich da hingehe. Ja, aber das muss ja auch in dem ganzen Kontext sehen, in der Show sehen, mit den anderen Kandidatinnen. Und wenn natürlich dann die Konkurrenz das viel besser umsetzt und viel unterhaltsamer umsetzt, ja, dann ist das natürlich klar. Und dann ist das nicht ein Affront an die Persönlichkeit. Und das ist auch das, was ich oft, ich meine, ich muss auch gestehen, ich habe einige Kommentare am Anfang gelesen, wo ich dann auch dachte, das ist ja total ungerecht uns gegenüber, weil wir das ja gar nicht so gemeint haben oder... Tut mir fast leid, dass das so rüberkommt. Aber da musste ich auch feststellen, dass auch ganz viele Menschen sitzen, deren Hobby es ist, irgendwie Hass zu streuen im Netz. Und das scheint auch deren Hauptaufgabe zu sein. Ich weiß nicht, was sie sonst machen, weil sie so viel Zeit damit in Anspruch nehmen. Die hätte ich gar nicht. Ich habe dann irgendwann auf Ratschlag von einem weisen Herrn, aufgehört zu lesen. Ja. Und ist der Ruf einmal ruiniert, lebt sich herrlich ungeniert.
Genauso. Es gibt halt nur zwei Seiten. Die einen, die finden es richtig toll und sagen, cool, das machst du genau richtig und cool und wow und auch sehr viele junge Leute. Und die anderen, die halt schockiert sind. Aber es ist völlig egal, deshalb ist es eine Fernsehshow. Und ich glaube...
Und die auch übrigens aus der Mode rauskommen, das merkst du jetzt mittlerweile auch in den Kommentaren, die finden das großartig. Und die sagen auch ganz oft jetzt, ey, danke für die Tipps und das habe ich so noch nie gesehen. Mit der Proportion oder das, jetzt macht es Sinn und selbst eine unserer Kandidatinnen, die am Boden zerstört war, da habe ich neulich in ihrer Insta-Story gesehen, wie sie gesagt hat, jetzt habe ich das mit der Proportion verstanden. Ich verstehe es jetzt, sie hatten recht. Ja, es ist, und das ist ja auch schön für uns sehen, dass sie sich weiterentwickeln und sich inspirieren lassen davon. Und ich finde jedes Mal, das geht ja glaube ich auch so, wenn sie rauskommen und wir sie als erstes sehen zum Thema, ich finde es immer spannend.
Und eine befreundete Prinzessin von mir hat gesagt, ich bin nicht über 90 geworden, um entwegt höflich zu sein. Und sie hat auch gesagt, auf jeden Fall geht mich das gar nichts an. Sagt sie, wer uns nicht leiden mag, hat einfach keinen guten Geschmack.
Ja. Und ich sage immer, ich bin zu verrückt für die Normalen, aber zumal für die Verrückten. Und festgestellt habe ich, die kann es eh keinem recht machen, ich muss es mir recht machen und das ist überhaupt. Und dann, wenn ich damit happy bin und damit leben kann, ist alles gut. Punkt.
Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Show. Wir haben sehr viel Spaß und das kriegt man jetzt nicht so mit. Auch die Mädchen sind, das ist auch mit denen zusammen sehr angenehm immer Backstage und wenn man sich da trifft und die freuen sich und die sind froh und auch dankbar für die Tipps und weil die ja auch damit wachsen und es ist halt auch so, das merkt man auch, es ist wie im richtigen Leben. Es gibt welche, die wollen und die geben sich auch Mühe und dann gibt es halt welche, die geben sich halt keine Mühe. Und wenn man sich keine Mühe gibt, dann fliegt man halt raus. So ist das halt, ja. Ja, dann fliegt man halt raus. Und erstaunlicherweise, diese Memes, die da gemacht werden, sind ja immer die, wo es knallt. Also die Lieben, wo wir was ganz Liebes sagen, da gibt es keine. Hast du das gemerkt? Ja?
Ja, natürlich. Und es gibt ja wirklich auch Momente, wo wir mal loben und sagen, da kommt gar nichts, kommt nur die
Knall. Ja. However, es ist wunderbar, auf Sport 1 kann man das fast täglich sehen und das geht auch eine ganze Weile.
Bitte?
Auf 3 Plus auch. Auf 3 Plus und auch auf YouTube kann man es auch anschauen. Ja, also es hat mich sehr, sehr gefreut. Wir könnten stundenlang weiterreden, die Stunde ist aber um. Ja, wir müssen vielleicht dann nochmal einen weiteren Podcast machen. Es war sehr interessant, vielen Dank, dass du uns Einblicke in dein Leben, dein Tun, dein Schaffen gegeben hast. Wir sehen uns ja bald wieder. Wir sind ja bald wieder da und ich als Löwenbändiger und werden weitere Folgen produzieren. Ich wünsche dir einen schönen Tag erstmal und vielen Dank. Ja, mach's gut.
Und auch mal an dich, es macht einfach richtig viel Spaß mit dir. Du bist ein ganz toller Mensch. Es ist wirklich und auch für mich super inspirierend und es macht richtig Spaß, mit dir zu arbeiten. Und auch unser ganzes Jury-Team und das ganze Team, das muss man wirklich sagen, es ist eine ist wie eine Familie, ist ganz toll.
Ja, muss man echt sagen, das macht richtig Spaß. Ich drücke dich, alles Liebe, danke, Bussi, ciao. Ciao, ciao.
Eine Produktion von Audiotakes.